Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt den Predigttext von heute aufschlagen aus dem 1. Petrusbrief. Keine Überraschung. Aus dem Kapitel 3 ab Vers 14 bis Vers 17. Erster Petrusbrief, Kapitel 3, Abvers 14. Doch wenn auch ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zuschanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Liebe Gemeinde, in diesen Versen, die wir heute gelesen haben, heißt es, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wir wollen heute in der Predigt vor allem und einmal ausschließlich auf diesen Vers eingehen. Denn alles, was drumherum gesagt wurde, hatten wir ja in den letzten Predigten. Also die Frage nach dem Leiden für Gutes tun im Vergleich zu dem Leiden für Böses tun. Und auch die Frage danach, dass wir überhaupt leiden müssen, ist uns ja im 1. Petrusbrief bereits begegnet. Aber wir werden hier mit einer Aussage konfrontiert, die neu ist, die im Inhalt auch neu ist. Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Zwar tut das in Sanftmut und Ehrerbietung. Und ich möchte heute diesen Punkt aus zwei Perspektiven behandeln. Für alle, die im Jugendkreis sind, die wissen, dass ich diesen Satz gerne mag und daraus auch ein sehr wichtiges Prinzip ableite. Aber das soll unser zweiter Punkt sein. Der erste Punkt soll uns zunächst einmal in das Thema führen. Und für all diejenigen, für die vielleicht der erste Punkt heute etwas komplizierter wird in der Einführung, dem stelle ich schon mal in Aussicht, dass der zweite Punkt dann diesmal der leichtere ist. Normal macht man es ja andersrum, aber diesmal ist tatsächlich das nicht ganz so komplizierte zum Ende. Ich habe einmal in meinem Leben einen Menschen kennengelernt, der einen Beruf hatte mit einem, wie ich damals fand, ganz merkwürdigen Titel. Er nannte sich einen Apologeten. Ich weiß nicht, ob ihr jemals einen Menschen kennengelernt habt, der sich selbst einen Apologeten nannte. Also ich musste diesen Begriff damals im Lexikon nachschlagen, um zu wissen, was er bedeutet. Wohlgemerkt, das war in den 90ern, da gab es noch kein Wikipedia und man ist nicht an den nächsten Computer gerannt und hat schnell mal was eingegeben und auch kein Theopedia oder was auch immer. Ein Lexikon hat mir weitergeholfen. Dieser Dozent, der erklärte dann weiter, dass er dazu da ist, um ein Verteidiger des Glaubens zu sein. Und ich möchte mal etwas höflich formulieren. Ich fand das damals etwas merkwürdig, um nicht zu sagen eigentlich dumm. Warum soll man den Glauben verteidigen müssen? Ist das überhaupt unser Auftrag? Warum kann Gott das nicht selbst? Also was macht dieser und was will dieser Apologet überhaupt? Und er hat dann hier diesen Vers angeführt, in 1. Petrus 3, Vers 15. Und es damit begründet, dass er jederzeit bereit sein muss, Rechenschaft über seinen Glauben abzulegen. Und das heißt auch hier immer, den Glauben zu verteidigen. Naja, dieser Begriff Apologet sei zunächst einmal erklärt. Denn was wir hier in diesem Text lesen, in diesem Vers, den wir heute betrachten wollen, da kommt tatsächlich ein griechisches Wort vor. Hier Apologian, das genauso klingt wie Apologet. Und deswegen kann man leicht nachvollziehen, dass so eine Wortbildung sich sicher hier an diesem Wort und an diesem Vers orientieren kann. Und man erkennt auch ohne Sprachstudium, dass das Wort Apologet hier diesem griechischen Wort angelehnt und entnommen ist. Gemeinhin wird es hier mit Verantwortung über den Glauben übersetzt. Gemeint ist die Verantwortung, Zeugnis abzulegen. Die Verantwortung, den Glauben zu bezeugen, die Hoffnung zu bezeugen, die in uns ist. Und damals, und das ist mir in diesem Zusammenhang auch wieder eingefallen, hatte ich mir diesen Gedanken einmal gemacht, ob dieser Apologet, der da vor mir steht, eigentlich der einzige ist auf der Welt, der das tut, oder ob es nicht vorher auch schon welche gab. Und siehe da, selbst in der Kirchengeschichte, da haben sich immer wieder Glaubensväter gefunden, die versucht haben, den Glauben zu verteidigen und mit den Argumenten des Verstandes zu belegen und sozusagen in logischen Sequenzen zu erklären, warum es einen Gott gibt, was es mit diesem Gott auf sich hat und was wir darunter zu verstehen haben. Ich habe mir immer gedacht, diese Aufgaben müssen unendlich mühsam sein, wenn man Gott erklären will. Denn eigentlich müsste das Problem ja doch sein, dass man immer wieder am Ende sagen muss, man kann nicht alles erklären. Der Verstand ist begrenzt. Unsere Kraft reicht gar nicht aus, um alles zu erklären. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann läuft das letzten Endes doch immer wieder darauf hinaus. Der Verstand ist tatsächlich beschränkt und begrenzt. Und wir verstehen genau das in unserem Verstand, was Gott uns gibt. Mit genauso viel Verstand, wie wir ihn haben. Gott hat jederzeit das Recht, die Kraft. Er macht es auch manchmal, dass er uns diesen Verstand einfach ausblendet. Für mich nach wie vor das prominenteste Beispiel dafür ist Nebukadnezar. Dem Gott nach langen Lektionen einfach, ich sage es mal ganz leger, den Verstand ausknipste. Ihm zu einem Rindvieh auf der Weide werden ließ. Lykanthropie. Eine heute noch bekannte Krankheit. Ein Mensch, der sich verhält wie ein Ochse. Ein echter Ochse. Nicht sinnbildlich. Der Verstand war weg. Der mächtigste Mensch der Welt konnte seinen eigenen Verstand nicht unter Kontrolle halten. Als Gott ihm sagte, vorbei, du gehst jetzt auf die Wiese und frisst Gras, hat er genau dies gemacht. Und das ist tatsächlich so, dass in diesem Krankheitsbild die Menschen sich verhalten wie Rinder. Sie leben draußen, verwahrlosen, fressen Gras. Der Verstand ist beschränkt. Wir können letzten Endes nicht alles erklären. Wir haben letzten Endes unsere Kräfte in unserem Leben nur so weit, wie Gott es uns gestattet. Und deswegen dachte ich mir immer, dass die Apologeten der Kirchengeschichte tatsächlich einen mühsamen Auftrag hatten, mit dem sie sich mit viel Kraft annähern mussten. Aber wenn man sich einmal damit beschäftigt, haben sie es auch geschafft, im Laufe der Geschichte uns immer wieder Wahrheiten in einfacher Art und Weise nahezubringen, dass man manchmal das, was man sucht, sehr schnell verstehen kann. Und ich möchte noch etwas daraus berichten, wie ich damals auf einen Namen gestoßen bin, den ich bis dahin nicht kannte. Und das war ein Mann, der hieß Anselm. Anselm von Canterbury. Und ich war damals in dieser Suche nach den Apologeten sehr überrascht darüber, wie umfassend und wie stark er in einem Werk den Versuch antrat, die Existenz Gottes zu beweisen und zu beweisen, warum es notwendig war und auch sinnvoll war, dass Gott Mensch wurde. Ein unheimlich großes Projekt, um es einmal so zu beschreiben. Wisst ihr, wenn man dann noch bedenkt, wann dieser Mann lebte, etwa um das Jahr 1000 irgendwas, also im 11. Jahrhundert, dann kann man sehr beeindruckt sein davon, was er zusammengetragen hat, mühsam zusammengetragen hat, damals in lateinischer Sprache, was für ihn leicht war, für uns heute schwer ist, um einen Beweis anzutreten, dass Gott existiert und dass er tatsächlich Mensch werden musste. Letzten Endes hat ihn ein Gedanke umtrieben. Und dieser Gedanke lohnt sich auch heute zu betrachten. Der Gedanke, ist es so, braucht es wirklich einen Gott, der Mensch werden musste? Und er kam zu dem Schluss, wenn es eine Erlösung geben soll, dann braucht es auch einen Gott, der Mensch werden musste. Zum Schluss, dass es keinen perfekten Menschen geben kann, der Anerkennung vor Gott haben kann. Darüber hat er ein mühsames, langes Buch geschrieben. Der Heidelberger Katechismus beschäftigt sich mit dieser Frage viel kürzer. Wir können das heute viel kürzer ablesen. Na ja, ganz ehrlich, sicher hat niemand von uns sein Buch gelesen in lateinischer Sprache. Heute als Tipp kann man das im Internet deutsch übersetzt lesen. Auch das ist mühsam, auch das ist lang. Wer sich wirklich mal damit beschäftigen will, wie man schon im 11. Jahrhundert gedacht hatte, lohnt es sich aber, das eine oder andere anzugucken. Vage Hoffnung, wenn man sich mühsam dadurch wählt. Aber heute viel einfacher als vielleicht noch vor vielen Jahren, wo man das Lateinische nehmen musste. Außerdem finde ich diese Frage durchaus berechtigt und nachdenkenswert. Warum braucht man überhaupt einen Gott? Und warum geht es einfach ohne Gott nicht? Und gerade heute in unserem Zeitalter ist das doch das Hauptthema. Leben wir nicht in einer Zeit der Beliebigkeit, wo jeder sich seinen Gott selbst machen kann? Wo jeder sich ausdenkt, was gut ist und was nicht gut ist? Wo jeder tut, was er will? Wo erlaubt ist, was dem anderen nicht schadet? Wo jeder nach seiner Fasson glücklich wird? Wo Geschmack etwas Persönliches ist, das jeder für sich selbst definiert? Wo richtig und wahr das Ergebnis von eigener Meinung ist. Ist es da nicht besonders wichtig zu fragen, ob es nicht vielleicht auch ohne Gott geht? Wenn die Menschen in Ordnung sind, wenn die Welt mit sich einig ist, wenn alles stimmig ist, wenn unsere Herkunft durch die Evolution erklärt ist und auch unsere Zukunft damit bestimmt ist, dass wir uns sicher im Sinne der Evolution verbessern, dann ist doch eigentlich auch alles ohne Gott vorstellbar. Und ich glaube, da kommen wir wieder in der Realität an. Denn was wir hier in unserem Text gelesen haben, das ist eigentlich die Frage oder die Antwort auf die Frage, was machen wir eigentlich, wenn jemand zu uns sagt, Gott gibt es ja gar nicht. Oder jeder macht seinen Gott selbst. Wie sollen wir denn darauf eingehen? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir alle doch irgendwie damit konfrontiert, in der Schule, Sportverein, bei unseren Freunden, manchmal sogar in der Familie. Und manchmal ist für uns auch die vom Verstand gesteuerte Verteidigung Gottes irgendwie mühevoll, problematisch. Wir wissen, dass unser Verstand eingetrübt ist durch die Sünde. Und dadurch vieles uns nicht möglich ist, wozu wir eigentlich geschaffen sind, wozu unser Gehirn eigentlich da ist. Und deswegen wird oft die Antwort, die wir dann geben, vielleicht ein mühsam dahingequetschtes Ergebnis aus dem, was wir so wissen. Aber diese Frage hat doch durchaus eine praktische Berechtigung. Musste da ein Gott sein? musste dieser Gott wirklich Mensch werden? Was hat das alles mit dieser Vergebung auf sich? Kann man nicht mit eigenen guten Taten doch auch an sein Ziel kommen? Wenn einer schon so dezidiert fragt, dann ist es doch nun wirklich an der Zeit, tiefer, intensiver, persönlicher auf dieses Thema einzugehen. Ganz persönlich glaube ich auch, dass die Verteidigung des Glaubens und die Antwort hierauf gar nicht so philosophisch und so kompliziert ausgerichtet ist, wie sie sich vielleicht hier in der Einleitung angehört hat. Und auch gar nicht so mühsam. Wenn Petrus hier erwähnt, dass wir Rechenschaft von unserem Glauben ablegen sollen, dann ist doch in erster Linie gemeint, dass wir bezeugen sollen, was wir persönlich glauben. Die Hoffnung, die in uns ist. Und erstaunlicherweise mündet diese Erkenntnis doch in relativ einfache Dinge ein. Wir selbst, wir Menschen, alle, die wir hier im Raum sitzen, wir waren einst tot und verloren in unseren Sünden. Wir sind in Sünden geboren und haben nie in unserem Leben eine Fähigkeit erlangt und erlernt, mit der wir Gott zufriedenstellen konnten. Wir brauchen und brauchten einen Erlöser dringender als alles andere im Leben. Und die praktische Frage ist doch, was sagen wir, wenn jemand in der Schule, im Kindergarten, an der Uni, in der Firma oder in der Familie fragt, was wir eigentlich glauben? Können wir dies so bezeugen? Warum sind wir überzeugt, dass das kein erfundenes Konzept ist oder kein Sektengeheimnis oder kein verstandesgemäßes, tolles Konzept, das zu irgendeiner Sekte auf diesem Planeten gehört? Und ich glaube, dass wir hier ganz getrost alle uns ein wichtiges Prinzip aneignen sollten. Nämlich das, was ich schon andeutete, hier als Antwort zu geben. Und als ich in der Predigtvorbereitung dieser Predigt saß, habe ich mir gedacht, wie kann man denn an dieser Stelle persönlicher antworten als mit dem, was einem genau in diesem Moment in die Gedanken schießt. Und es hat mich selbst überrascht, dass, als ich es aufschreiben wollte, mir alle diese Dinge plötzlich in einer Vers- und Reimform eingefallen sind. Als hätte ich ein Gedicht darüber machen können, das, was ich selbst hier an dieser Stelle bezeugen würde. Und ich möchte den Versuch starten, euch einfach mal das in diesem Moment als persönliches Zeugnis in dieser Reimform weiterzugeben. Genauso wie ich es bezeugen würde auf diese Frage. Ich war in Sünde geboren, blieb in ihr verloren, hatte keine Kraft, sie zu besiegen, um Lob von Gott zu kriegen. Ich war tot im Geist und im Wesen und musste erst von Gott lesen, um durch seinen Tod, meinen Tod, zu Grabe zu tragen und ohne Not in den Himmel einzugehen, um meinen Heiland zu sehen. Das ist ein persönliches Bekenntnis. Sicher nichts, was jeder so wiederholen muss oder sollte an dieser Stelle, weil es im ersten Moment zu mir gehört hatte. Aber jeder hat irgendwo an dieser Stelle ein Wort bereit, das schwach oder stark für den, der fragt, weitergegeben werden kann. Solange es persönlich und nicht künstlich ist, gehen wir doch den rechten Pfad und können hoffen, dass unser Herausforderer etwas versteht. Aber erwarten wir dabei nicht zu viel. Die meisten Menschen werden sich verwundert abwenden. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir alle diese Erfahrung schon gemacht. Manche werden sogar gereizt, manche werden aggressiv und einige werden uns lächerlich machen. Das ist oft schade und traurig. Aber lasst euch dabei nicht entmutigen. Wir wissen nie, wann Gott an einem Menschen handelt und ihm Glauben schenkt. Und wir wissen alle, dass letzten Endes nur, wenn Gott diese Wand und diese Mauer durchbricht, ein Mensch der vor uns steht, zum Glauben kommen kann. Ich denke, dass wir deshalb auch wirklich immer bereit sein sollten, von unserem Glauben Zeugnis abzulegen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an diese Fragen, die wir auch im Jugendkreis diskutiert haben. Wann sollen wir denn rausgeben? Wann sollen wir denn über unseren Glauben reden? Ist es denn nicht so, dass wenn wir es irgendwann einmal nicht machen, wenn wir jetzt nicht vor die Tür gehen, haben wir persönlich dann die Schuld, dass da draußen Menschen verloren gehen? Ich glaube, dass dieser Vers uns eine gute Antwort gibt. Wir sollen jederzeit bereit dazu sein, aber nicht immer ergibt sich die Möglichkeit. Und wir wissen ja auch, dass nicht alle Fragen in der Bibel Wort für Wort beantwortet werden und dass wir deshalb ein Prinzip finden müssen. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch auf dieses Prinzip eingehen. Letzten Endes stellen sich in unserem Alltag so viele einzelne Fragen, dass man manchmal sich wundert, wie man denn die Antworten dazu finden kann. Und deshalb glaube ich, ist wichtig, dass wir dieses Prinzip, was wir heute hier in diesem Abschnitt gelesen haben, zu unserem persönlichen Prinzip machen. Wann auch immer und wo auch immer jemand uns fragt, sollen wir bereit sein zum Zeugnis über unseren Glauben. Heißt das, dass man ständig und nur von seinem Glauben reden soll? Die Antwort ist nein. Heißt das, dass man immer passiv abwarten soll, bis jemand kommt? Auch hier ist die Antwort nein. Man kann durchaus etwas dafür tun, damit Menschen ins Fragen kommen. So kann man zum Beispiel durch gutes Gewissen und guten Menschen auch Fragen bei den Menschen hervorrufen. Genauso wie es in unserem Abschnitt hier auch erwähnt ist. Guter Wandel, gutes Zeugnis wird einerseits dazu führen, dass wir natürlich für Gutes tun auch Leid ertragen müssen. Aber es wird auch dazu führen, dass uns Menschen Fragen stellen werden, dass sie uns auch zur Rechenschaft fordern werden über unseren Glauben. Und natürlich kann man auch jemanden aktiv ansprechen und so ins Gespräch kommen. Aber dafür gibt es in unserem Text eine natürliche Grenze. Und ich finde, dass zwei Wörter hier eine sehr große Bedeutung haben, nämlich Sanftmut und Ehrerbietung. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Freund, der hat mit gutem Gewissen jedem Menschen, ob er wollte oder nicht, etwas über das Evangelium erzählt. Er hat jede Gelegenheit ergriffen, die Menschen in Gespräche zu verwickeln, über den Glauben und über ihre Not. Er hat viel Wert darauf gelegt, dass Gesetz und Evangelium verkündigt wurden, was inhaltlich sehr wertvoll ist. Und man hat schnell erkannt, dass er wirklich wusste, um was es geht. Die Verkündigung war klar und direkt. Er hat aber auch Probleme gehabt zu erkennen, wann andere Menschen derart überfordert waren, dass man auch einmal anhalten musste. Und wie in einem Verkaufsgespräch versuchte er immer die Spannung hochzuhalten und die anderen einzubinden. Er hat es absolut gut gemeint, aber ich hatte sehr oft verspürt, dass da irgendetwas nicht stimmte. Was genau, das wusste ich noch nicht. Und wie genau sich das biblisch einordnen ließe, war mir auch zu Beginn schwer. Und als ich diese Verse dann las, da stach es mir in die Augen. Vers 16a redet von Sanftmut und von Ehrerbietung. Unser Zeugnis sollte in Sanftmut und in Ehrerbietung erfolgen. Selbstverständlich sollte nicht das Evangelium sanfter erzählt werden. Die Botschaft vermindert, vermildert werden, das Gesetz weggelassen werden oder irgendetwas, was dem Menschen angenehmer ist. Sondern es sollte nur eine Portion Sanftheit und Rücksichtnahme des anderen dazukommen. Seine Ehre sollte nicht verletzt werden und die Ehre Gottes sollte hochgehalten werden. Praktisch heißt das ganz einfach, dass wir nicht um 2 Uhr nachts beim Nachbarn klingeln, weil wir ihm jetzt spontan das Evangelium verkünden wollen. Vielleicht können wir das sogar einmal machen, wenn Not am Mann ist. Und wenn jemand krank in dem Haus liegt, mag das sein. Aber wenn wir das jeden Abend machen, dann kommen wir sicher in Grenzen, wo wir nicht mehr sanft und nicht mehr den anderen achten und würdigen. Aber wie gesagt, es gilt abzuwägen. Vielleicht müssen wir wirklich um 2 Uhr klingeln. Es hat nichts gegen 2 Uhr klingeln, aber eben doch mit dem Maß, dass wir den anderen nicht bevormunden, dass wir nicht zum Oberlehrer werden, dass wir nicht unpersönlich werden, dass wir eine sanfte Linie behalten und immer offen sind auch für die Anmerkungen des Gesprächspartners. Wir sollten immerhin Gott die höchste Ehre geben, aber danach auch seinem Geschöpf volle Ehrerbietung erweisen. Das ist sicher nicht einfach, denn man muss immer 2 Dinge gleichzeitig tun. Eindeutige und klare Rechenschaft und Botschaft, siehe auch Römer 10. Das Bekenntnis aus unserem Munde spielt eine wichtige und große Rolle. Und dennoch volle Ehrerbietung und Sanftheit. Ja, man kann sich viele Fragen stellen, wie genau soll man das machen, aber tatsächlich werden wir unser Leben lang mit dieser Frage konfrontiert, beides unter einen Hut zu bekommen. Auf dem Schulhof, im Sportverein, wo auch immer, im Urlaub, an der Arbeitsstelle, vielleicht sogar selbst in der ungläubigen Familie, sollten Verkündiger nicht unbedingt auf ihr Recht beharren. Wenn wir eine klare Botschaft verkündet haben, sollten wir auch ein Maß finden, wo wir dann eben nicht noch weiter stochern und bohren, bis es zur völligen Explosion kommt. Das einmal Gesagte, das gesät und ausgestreut ist, das brauchen wir nicht in den anderen einzutrichtern. Wir brauchen nicht den Zeigefinger zu nehmen und so lang auf ihn einzugehen, bis er es denn nun verstanden hat, so gut die Nachricht auch ist. Vertrauen wir doch darauf, wie es in Römer 1 heißt, dass die Kraft, das Wort Gottes, Kraft hat und Kraft ist, dass es ausreicht zur Errettung. Man kann dann sanft werden, wenn man darauf vertraut, dass das Wort Gottes selbst Kraft hat. Es braucht nicht unsere Kraft und unseren Verstand. Und das ist doch mal ganz ehrlich ein machbares Prinzip. Das Evangelium zu verkündigen und darauf zu vertrauen, dass Gott wirkt, wenn sein Wort ausgestreut ist. Wir sollten auch nicht verführt werden, immer alle Gespräche gewinnen zu wollen oder immer Recht zu haben. Sondern man muss sich manchmal eben auch mit der Wahrheit zurückziehen. Wohlgemerkt mit der Wahrheit zurückziehen. Nicht die Wahrheit auf dem Schlachtfeld preisgeben. Nicht dem anderen nach dem Mund zu reden. Beharrlich und klar in der Aussage zu sein, aber auch mal sich ein Stück zurückzuziehen. Und denken wir doch immer daran, dass auch wir selbst Fragen und Probleme haben. Und deshalb sollten wir tunlichst nicht so tun, als würden wir selbst alles wissen. Dann, ihr Lieben, wirken wir doch eher wie Gott und nicht wie sein Kind, wie ein Christ. Sondern dann wollen wir doch selbst alles perfekt machen und perfekt gestalten. Ich denke, dass wir diese Liste, wie wir genau an dieser Stelle vorgehen können, noch um einiges ergänzen und erweitern können. Aber für heute möchte ich uns einfach zurufen, dass dieses Prinzip doch bedeutet, alle Zeit bereit zu sein, das Evangelium zu verkündigen, einerseits, und andererseits so zu tun, dass wir sanft und ehrerbietig sind, klar in unserer Aussage. Und jederzeit bereit. Auf der anderen Seite respektvoll, würdevoll und im Vertrauen darauf, dass es Gott selbst ist, der die Menschen sich selbst in seinen Leib eingemeindet. Und dass es nicht unsere Kraft, nicht unser Zeigefinger, nicht unsere Rhetorik ist, die in irgendeiner Weise hier entscheidet. Seid deshalb alle Zeit bereit, nicht andere zu überreden, sondern von dem Glauben, den Gott euch geschenkt hat, Zeugnis abzulegen. Amen.